Deutschlandfunk, Kultur heute.
Unser erstes Thema ist der Mord an dem ukrainischen Dirigenten Juri Kerpatenko. Seit Monaten hatte sich der russischsprachige Kerpatenko offen gegen den Krieg gewendet und sich zudem geweigert, ein von den Besatzern organisiertes Konzert unter dem Motto Verbesserung des friedlichen Lebens in der Philharmonie von Cherson zu leiten. Juri Kerpatenko wurde laut Berichten vom russischen Geheimdienst durch die verschlossene Tür seiner Wohnung erschossen. Seit Beginn des Krieges wurden gezielt Hunderte von Kultureinrichtungen durch die russische Armee zerstört. Ich habe unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler gefragt, ist der Mord an Künstlerinnen und Künstlern trotz der internationalen Aufmerksamkeit, die damit verbunden ist, auch eine Strategie der russischen Armee?
Ich denke schon, dass das auch eine Strategie ist. Es geht darum, die Ukraine als Staat, als Kulturnation, auch als eigene Sprache auszulöschen. Und da zielt natürlich Russland sehr wohl auch auf kulturelle Infrastruktur, auf kulturelles Erbe. Es ist allerdings auch so, dass die Ukrainer ganz genau wissen, dass sie an diesem Erbe unbedingt festhalten müssen und auch festhalten wollen. Dazu müssen sie gar nicht aufgefordert werden. Wenn man sich anschaut, dass 80% der Künstler im Land geblieben sind, dann ist das unter anderem eben auch der Notwendigkeit geschuldet, dass sie als eine große moralische Stütze auch angesehen werden. Zum Beispiel, wenn in Kiew ein Theater wieder aufmacht, dann ist der Saal voll. Dann sind die Leute sehr, sehr bewegt, weil sie das Gefühl haben, hier geht normales Leben weiter und sie lassen sich nicht unterkriegen.
Kerpatenko hatte ja auch seit Mai Putins Geschichtspolitik immer wieder im Visier, hat sie massiv kritisiert und das auch öffentlich auf Facebook zum Beispiel. Wie schwer wiegt das Ihrer Meinung nach?
Das könnte eine Rolle spielen. Er hat sich damit exponiert. Andererseits ist er da in einer ziemlich großen Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern, die das auch gemacht haben und die das auch auf ihren Facebook-Accounts zum Beispiel gemacht haben, die sich dazu geäußert haben. Und dieses Verhältnis von Novaya Russia, also dem Großrussland, in dem die Russen die Großen sind und die Ukrainer die Kleinrussen sind und dann gibt es noch die Belarussen, dass sie sozusagen da so eingemeindet werden. Das hat sehr viele Künstler, sehr viele Intellektuelle wirklich massiv gestört und sie haben sich da artikuliert. Und er hat das zu einer Zeit gemacht, noch im Mai, da gab es schon die ersten Meldungen von sogenannten Filtrationslagern. Das heißt also, die Menschen sind kontrolliert worden von den Besatzern. Ihre Handys sind genau auf solche Äußerungen hin auch untersucht worden. Und er musste damit rechnen, dass das dem Besatzer missfallen würde und dass er damit Aufmerksamkeit weckt. Aber das war Kerpatenko offenbar wirklich vollkommen egal. Er ist immer wieder sehr, sehr ausdrücklich und outspoken aufgetreten, hat den Widerstand geleistet in Cherson gegen die Okkupanten. Und es ist ja gerade auch in Cherson monatelang nicht gelungen, ein Referendum anzuberaumen. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf die Straße gegangen, noch sehr, sehr lange. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen von ihren Besatzern und haben Widerstand geleistet. Und er hat sich exponiert, klar, aber er war tatsächlich einer von doch einer ganzen Gruppe von Leuten.
Jetzt hören wir andererseits, wenn wir nach Russland schauen, Berichte darüber, dass gerade russische Theater- oder Opernkünstler gezielt an die Front geschickt werden. Als Kanonenfutter sozusagen. Wie müssen wir das bewerten?
Das ist etwas, was mit einem Blick in die Geschichte überhaupt nicht zu erklären ist. Und das stellen natürlich auch Russinnen und Russen gerade aus der Theater- und aus der Kunstszene fest, dass es das überhaupt noch nie gegeben hat, dass Künstler tatsächlich an die Front geschickt wurden, nicht weil sie dort zur Erbauung, zur Motivierung der Soldaten beitragen sollen, sondern tatsächlich kämpfen sollen. Und diese Künstler, also Schauspieler, Musiker, die überhaupt gar keine Erfahrung haben in der Armee, die, wenn sie ein Studium, wie viele russische Akademiker, ein Studium gemacht haben und die Zeit des Studiums gilt als eine vormilitärische Ausbildung. Man kriegt dann ein sogenanntes Militärbuch ausgehändigt, aber man hat null Kampferfahrung und null militärisches Wissen. Das ist fahrlässig, Menschen mit derartig nicht vorhandener Vorbildung an die Front zu schicken. Und es wird natürlich entsprechend kritisch auch in den sozialen Medien kommentiert.
Mich würde aber da noch interessieren, was ist das eigentlich für ein Signal, wenn doch die eigene Kultur als die großartige Kultur so propagiert wird und dann gezielt Akteure aus dieser Kultur als Kanonenfutter an die Front zu schicken?
Das ist das Signal, dass das gesellschaftliche Leben komplett diesem Krieg jetzt unterworfen wird, dass eine Art Kriegsrecht herrscht, das ist nicht ausgerufen worden. Weil all das nicht klar ist, aber die große Not an der Front da ist, zu wenig Soldaten zu haben, wird jetzt offenbar das gesellschaftliche Leben dieser militärischen Erfordernis unterworfen. Und das Signal ist, koste es, was es wolle, der Krieg hat Vorrang.
Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, über den Mord am ukrainischen Dirigenten Juri Karpatenko und zu russischen Theaterkünstlern, die in den Krieg ziehen müssen.